rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 8. Und heute haben wir, also ganz kurz eine kleine Anekdote dazu, wir haben letzte Woche ja uns mehr oder weniger abgesprochen, dass wir uns tolle Gäste organisieren, aber wir haben uns nicht so gut abgesprochen irgendwie, dass wir nicht beide geile Gäste organisieren. Das heißt, wir haben an diesem Wochenende haben wir zwei geile Talks, die wir aufzeichnen. Heute ist der Holger da, morgen ist der Tommy Krapweis da, also ein Luxuswochenende für uns. Und ja, ich würde sagen, ich übergebe mal an den Enclays, weil das ist ja in Anführungsstrichen sein Gast und ich bin, ja, ich kenne ihn aber auch sehr gut. Von daher, Enclays, wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, einen wunderschönen. Wir haben heute den lieben Holger Kreimeier zu Gast, für die meisten wahrscheinlich bekannt als Fernsehkritiker und ja, mittlerweile als Host der Mediatheke, und er darf sich gerne selbst vorstellen.
Ja, genau. Ich Fernsehkritiker ist schon ein bisschen her, aber den Namen habe ich natürlich weg, weil ich 11 Jahre Fernsehkritik TV gemacht habe. Und die Mediatheke ist in der Tat das Nachfolgemagazin, ja. Also wir haben ja einen Online-Sender, der heißt Massengeschmack TV. Da gibt es verschiedene Sendungen. Und das ist aber nach wie vor die wichtigste und bedeutendste, also und zuschauerstärkste Sendung. Mhm. Schöne, ja, Grüße an Tommy Krapweis morgen gerne. Der war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Der kennt mich auch.
Alles klar. Richtig aus.
ja, ich verfolge dich schon seit 2008 oder 2009 und bin die ganze Fernsehkritik-TV-Zeit dabei geblieben und habe dann auch den Wechsel auf Massengeschmack und später dann auf die Mediatheke mitbekommen. Mhm. Und wie genau, also du bist der Geschäftsführer von Alsterfilm, die das Ganze produziert. Ihr habt ein eigenes Studio in Hamburg, glaube ich, in der Innenstadt irgendwo.
Ja, und nicht Innenstadt, nicht direkt, aber in Wandsbek.
Okay, und ja, was genau macht ihr?
Naja, also das Prinzip ist ja eigentlich wie Netflix. Also man zahlt eine monatliche Abogebühr und bekommt dann dafür eben ein Programm geliefert mit verschiedenen Sendungen, die wir hier produzieren. Wir sind ein Team mit allen Freien und so weiter dabei von 15 bis 20 Leuten. Und ich bin Geschäftsführer, das stimmt, aber ich bin ja halt nebenbei, wie gesagt, auch noch selbst auch vor der Kamera und auch redaktionell tätig. Ja, es ist halt eine Mischung. Es ist Medienkritik, es ist aber auch Unterhaltung, es ist Talk und so ein bisschen, ja gut, Gaming. Wir haben ein Format, das heißt PaschTV, da geht es aber eher in Richtung Brettspiele. Wir haben zwar auch schon ein paar Online-Sachen gemacht, aber das ist mehr so analog eigentlich. Gaming haben wir jetzt in dem Sinne direkt nicht, weil das machen so viele. Da können wir, glaube ich, jetzt nichts anbieten, wofür andere Leute freiwillig noch eine Abo-Gebühr bezahlen würden, weil sie alle sagen, das bekomme ich ja auf YouTube umsonst. Warum soll ich bei euch mir Gaming angucken? Deswegen machen wir das gar nicht erst.
Was haben wir denn bei euch? Das würde mich mal interessieren.
6,99 pro Monat.
Und was kriegt man genau dafür?
Man kriegt ungefähr ein Dutzend verschiedene Sendungen, die teilweise wöchentlich erscheinen, teilweise monatlich. Also es ist fast jeden Tag eine neue Sendung auf der Seite.
Aber machst doch viel auf YouTube, ne? Mir wird das immer wieder vorgeschlagen, weil ich dich auch schon seit 100 Jahren gefühlt mit einem Auge verfolge. Übrigens, lustige Anekdote, Holger, wo ich dich gerade mal hier jetzt in der Sendung habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Du hattest irgendwann mal in einer von deinen Sendungen ein Alimania-T-Shirt an. Du hattest den Dimitri, falls du dich daran erinnerst, diesen grünhaarigen Gnom. Und das ist ein T-Shirt von meinem Hörspiel, was ich gemacht habe. Und nachdem du das anhattest, kamen super viele Mails. Oh, der Holger, das ist ein Riesenfan von Alimania. Und ich so, hä? Woher kennt er das? Und dann hast du dann irgendwann gesagt, nee, ist einfach nur ein T-Shirt, ich kenne Alimania gar nicht.
Lustig, nee, stimmt, Anekdote. Stimmt. Ja,
erinnerst du
ja.
dich daran, ja?
Ja, ich erinnere mich daran. Ich habe das T-Shirt sogar noch. Das hat mir mal ein Zuschauer, glaube ich, irgendwie schicken lassen oder so.
Lustig.
Und ich hab dann gedacht, naja, ich will ja nicht unhöflich sein, dann zieh's halt mal an.
Du bist einfach netter, ne?
Damit er sich freut.
Du hast einfach einen guten Geschmack, ohne dass du es weißt. Ne?
Nein, ich fand das aber auch witzig. Also ist ja eine witzige Figur. Also ich habe in der Tat keine Ahnung gehabt, wer oder was das ist. Also wenn mich da jemand reingelegt hätte und das wäre in Wahrheit irgendeine rechtsextremistische Kultfigur oder so.
Die rechten Gnome, wer kennt sie nicht, ne?
Dann hätte ich mir voll eine blutige Nase geholt damit, ja, genau.
Vermutlich.
Ja, ja. Nee, YouTube ist ja unsere Zweitverwertung. Also auf YouTube gibt es sozusagen die Kurzversion unserer Sendung zu sehen. Mit dem Vermerk oder der Verlinkung dann, wenn ihr das Ganze gucken wollt, dann müsst ihr auf unsere Seite kommen. Das ist quasi. Aber wir verdienen mit YouTube mittlerweile auch natürlich auch durchaus Geld mit dem Kanal.
Aber wie schwer ist das denn? Also ich mache gerade so was Ähnliches irgendwie. Aber ich bin eigentlich Lehrer und arbeite jetzt gerade ein Jahr bei einer Anwaltskanzlei und wir versuchen sowas Ähnliches in anderen Formen und versuchen auch immer irgendwie auf YouTube Sachen zu teasern und dann irgendwie auf dem Pay-Portal die Leute zuzukriegen, das als Ganzes zu schauen. Ist der Grat nicht schmal zwischen. Wir wollen auf der anderen Seite die PR oder die Reichweite von YouTube mitnehmen, aber wir müssen es immer noch so schneiden, dass die Leute interessiert sind, das Ganze sehen zu wollen. Ist das nicht eine mega Herausforderung?
Ja, das stimmt. Ja, ist richtig. Wir haben auch zuerst angefangen damit, dass wir nur kurze Trailer auf den Kanal gestellt haben. Und das hat nicht funktioniert. Das haben nicht viele geguckt. Das waren ein paar hundert Leute, die sich das angeschaut haben. Und jetzt ist es halt so, dass wir schon das so machen, dass dieser YouTube-Clip, wenn er so vielleicht in der Regel so 10, 15 Minuten lang ist, schon an sich für sich auch funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie die Mediatheke mache, dann habe ich ja in einer Sendung in der Regel so 4, 5 verschiedene Medienthemen und ein Thema davon, das gibt es dann eben auf YouTube halt. Und mit dem Vermerk, in der Sendung sind noch weitere Themen, wenn ihr alles gucken wollt. Ich habe immer so eine Endcard, wo ich dann immer sage, vieles von dem, was wir auf YouTube, was wir bei uns machen, das gibt es auf YouTube gar nicht. Es lohnt sich, bei uns reinzuschauen und so. Ja, entscheidend sind halt knackige Überschriften, dass man also nicht einfach nur sagt, Trailer, Mediatheke 120, sondern dass man irgendwie schon das wie so eine Schlagzeile einer Zeitung auch irgendwie versucht, interessant zu machen.
Okay. Da kann ich als Verbraucher oder als Konsument wahrscheinlich gut einhaken. Also ich gucke mittlerweile auch viel, einfach weil ich viel YouTube auf dem Fernseher gucke und über meinen Fire TV-Stick ist Massengeschmack ein bisschen schwer, weil ich muss es irgendwie über den Browser machen. Und aber ich gucke über YouTube zum Beispiel die Sachen an, die mich interessieren dann. Wenn man dann letztens hattest, ich glaube, das warst du, das Interview mit dem Marco Bülow.
Ja.
Und das wurde auf YouTube auch hochgeladen. Ich glaube 10, 11 Minuten, 12 Minuten, irgend sowas. Und genau. Das ganze Interview geht ja irgendwie 1,5 Stunden oder irgend sowas.
Richtig,
und,
genau.
Wenn man dann halt Bock hat, man guckt sich halt diesen Ausschnitt an und wenn man dann Interesse hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass viele Leute auch dann sagen, jo, das würde ich aber schon gerne zu komplett gucken. Das
wird
ja noch spannender.
Oder? Was in der Tat interessant ist, es ist immer schwer vorauszusehen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Also das ist immer wieder eine Überraschung irgendwie. Da habe ich noch nicht so richtig die Formel gefunden. Also ich habe jetzt zum Beispiel
Am Algorithmus einfach.
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gerade den ehemaligen Präsidenten vom Bundesnachrichtendienst gehabt, also ein sehr hohes Tier eigentlich, aber lief jetzt eher so durchschnittlich eigentlich, kann man nicht sagen, dass das jetzt ein großes Ding war, aber wir hatten zum Beispiel vor einem Jahr, haben wir Held der Steine gehabt, diesen Lego-Menschen, der
von
YouTube, genau, und dieser Clip hat über 1 Million Abrufe schon mittlerweile auf YouTube, also ist der Wahnsinn. Und der hat uns auch viele Abonnenten witzigerweise gebracht. Das Witzige ist ja, er hat ja selber auch nur knapp 600.000 Abonnenten, aber den Clip haben über 1 Million geguckt, wo ich mich dann so frage, ja, das müssen ja irgendwie auch noch Leute über seine eigene Community hinaus gewesen sein.
Ja, aber das ist natürlich auch besser verwertbar als der Chef vom BND oder der ehemalige Chef, weil der auch wirklich ein YouTube-Following hat und viele Leute Held der Steine eventuell eingeben oder irgendwas von ihm sehen wollen, nicht wahr?
Ja, klar, aber dann haben wir wiederum, weil wir gedacht haben, oh, die großen YouTuber, das sind jetzt unsere Leute, die uns hier die großen Zahlen bringen. Dann haben wir Mr. Wissen2Go gehabt, dann haben wir Christian Solmecke gehabt. Die liefen dann auch nicht schlecht, aber deutlich weniger als der Held der Steine. Also, wie gesagt,
da mehr um den Inhalt geht, weil so beim Herrn Solmelke und bei Mr. Wissen2Go guckt man es eher wegen den Inhalt der einzelnen Videos und nicht wegen der Person unbedingt.
Das kann gut sein, ja.
Held der Steine, man halt wirklich interessiert ist bei der Person dahinter, weil er einfach super sympathischer Typ ist, ne?
Ja. Vermutlich, ja.
Was mich interessieren würde, Enkles, ich hake mal ein, ich hoffe, du bist, ich will dich nicht zensieren.
Gerne.
Heuer, mich interessiert, ich verfolge deinen Shit, wie gesagt, mit einem Auge schon so lange und ich frage mich, Du hast gerade gesagt, du hast 20 Mitarbeiter und das Ganze muss sich ja auch irgendwie refinanzieren. Und wenn ihr in Anführungsstrichen nur 6,99 Euro nehmt, dann müsst ihr ja mittlerweile ordentlich Abonnenten haben da bei dieser Mediatheke. Mich würde interessieren, wie lang dieser Weg für dich war. Also ich glaube ja, wenn mir nicht alles falsch, machst du das hauptberuflich, oder?
Ja, ja, klar.
Geht gar nicht anders wahrscheinlich vom Ding. Aber ich meine, das ist ja nun nicht einfach, sowas aufzubauen. Und wie gesagt, du bist ja nun so lange dabei. Wie lang und aufwendig und steinig war der Weg hin von, ich mache so ein bisschen offene Kanal, Videoformate, wo ich einfach irgendwie das Fernsehen mit Fernsehkritik, so kenne ich dich nämlich noch, irgendwie so habe ich dich noch in Erinnerung, kritisiere und bloßstelle und offenbare. Und jetzt zu dem, was es jetzt ist, nämlich wirklich ein richtiges Mini-Netflix oder ein richtiges massentaugliches Portal. Wie war das für dich, dieser ganze Weg?
Naja, also mit dem Fernsehkritik-TV habe ich ja 2007 angefangen. Und dann ging es ja bald relativ schnell steil nach oben mit den Zuschauerzahlen. Das war ja noch so eine Zeit, da gab es ja noch gar nicht so viel Bewegtbild im Internet. Das war ja noch mehr so eine Anfangsphase. Da haben ja auch die Leute noch gar nicht so ein schnelles Netz gehabt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber es ist tatsächlich so. So vor 10, 12, 13 Jahren war die Welt noch eine ganz andere im Internet. Und
war auch schön damals.
War auch schön. Vor allem hast du ja wahnsinnig viel Geld mit Werbung verdient.
Ja, das war schön, also das stimmt.
Die TKPs, das waren ja Wahnsinn. Ja, gerade zur Weihnachtszeit, da hast du dich ja eine goldene Nase verdient. Die Zeiten sind lange vorbei. Weil tatsächlich damals auch gerade Bewegtbildwerbung, also ich habe damals noch so einen Vermarkter gehabt, die haben mich angerufen und mich angebettelt, mach doch nochmal irgendwas im Netz, wir müssen noch Werbeblocks loswerden. Wir haben noch Werbung zu vergeben. Da kannst du heute von träumen, dass die dir... Ja. Ne? Und so 2009 bis 2012 war dann wirklich so die große Phase von Fernsehkritik TV. Da habe ich ja wirklich also 200.000 Zuschauer oder sowas bei jeder Folge gehabt. Und da gab es dann auch den Grimme-Preis und solche Sachen. Und das war natürlich etwas, da habe ich halt schon eine Community gehabt, die ich mir aufgebaut habe. Und dann war es halt so...
Hast du das damals beruflich gemacht? Nee, ne?
Ja, langsam ja. Also ich habe dann noch als freier Journalist ein bisschen nebenbei gearbeitet, aber es war schon ein gehöriger Teil meiner Einnahmen mittlerweile. Okay. Weil man konnte vor den Werbeeinnahmen vorübergehend wirklich gut leben. Also das hat durchaus was gebracht. Und dann ging es aber langsam mit den Werbeeinnahmen runter. Ich habe dann schon gemerkt, das ist jetzt nicht mehr so, dass immer mehr Leute drängen auf den Markt. Alle machen Bewegtbild. YouTube explodierte damals plötzlich. Gerade weil die auch dann ja anfingen mit den Partnerkanälen und mit, dass man eben auch mit YouTube-Kanälen Geld verdienen konnte. Das war ja auch zunächst gar nicht der Fall. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das unabhängig von Werbeeinnahmen zu machen. Und dann kam halt diese Idee mit so einer Paywall. Und dann haben wir das zunächst bei Fernsehkritik TV gemacht, dass wir gesagt haben, das hieß damals Couch. Da konnten Leute also schon einige Tage früher die Folge sehen als die freien Zuschauer. Und das haben dann auch schon eine Reihe von Leuten damals gemacht. Und das war dann so die Vorstufe für dieses Massengeschmack-TV. Und 2013 war es dann so, da hatte ich irgendwann einen Banktermin, der eigentlich eher so pro forma war. Und dann sagte der mir, ja, wollen Sie nicht mal expandieren und so weiter. Und da hat er mir quasi mehr oder minder einen Kredit angeboten. Und da habe ich so gedacht, das wäre mal eine ganz geile Sache, vielleicht mal so ein kleines Studio aufzumachen. Da muss ich nicht mal alles bei mir zu Hause rumlagern und zu Hause, sondern ich habe dann irgendwie so einen separaten Raum, wo ich arbeiten kann. Und so kam dann dieses Studio halt zustande. Und da wiederum dann natürlich die Idee, ja, wenn ich schon ein Studio habe, dann ist es ja Quatsch, nur diese eine Sendung zu machen. Da kann man hier auch mehrere Sendungen produzieren. Dann kann man das ja auch ausnutzen, wenn man schon ein Studio hat. Und so ging es dann eben los mit dieser Idee für diesen Online-Sender. Weil so ein paar Leute kannte ich ja schon bereits, wie den Lars Golenia oder den Mario und so weiter, mit denen ich eh schon was gemacht habe. Und die haben auch alle Lust gehabt. Ja, und so ging das dann eben los.
Ja. Und wo wollte ich einhaken? Ich habe den Faden verloren. Ja. Ich wollte noch zu Fernsehkritik. Ne? Couch damals war ja auch so, dass ich war auch Couch-Abonnent damals schon. Und es war ja nicht nur früher, es war auch ohne Werbung, was hilfreich war, glaube ich, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und ja. Dann kam der Switch zu Massengeschmack. Und dort waren ja auch gleich ziemlich viele interessante Konzepte. Vor allen Dingen, ich weiß nicht mehr, wie es damals war, aber du hast doch eine Zeit lang, ich glaube, es war nie auf Massengeschmack, aber mit Robert Hoffmann von DVD-Kritik wurde doch eine Zeit lang viel gemacht, oder? Irgendwie habe ich das zumindest so im Kopf.
Nee, wir haben zweimal so ein Crossover gemacht. Wir haben ja den Kanal Pantoffelkino TV haben wir gemacht, also Mario und ich. Und er hatte seinen DVD-Kritik, so hieß er, sein Kanal damals noch gemacht. Und so haben wir zweimal so ein Crossover gemacht. Also er hat uns einen Film geschickt und wir haben ihm einen Film geschickt und dann haben wir das gegenseitig besprochen. Und er war einmal hier auch bei uns im Studio vor ein paar Jahren mal zu Gast. Ja, aber mehr war das eigentlich nicht, nee.
Okay, vielleicht habe ich es mir nur gewünscht. nee, aber Pantoffelkino TV war natürlich interessant dann. Das waren die ganzen Serien und Filmanalysen. Und ja. Dann hattet ihr euren Pasch TV, was ihr immer noch macht. Das habe ich gar nicht mehr weiter verfolgt, aber mittlerweile seid ihr irgendwie bei über 300 Folgen.
Ja, das ist richtig. Ja.
Was Einzigartiges, ne? Das ist ja dann wirklich, ich meine, wer analysiert Brettspiele?
Genau, aber wie gesagt, da sind wir jetzt mittlerweile schon ein Stück von weg. Also wir machen nicht mehr nur Brettspiele, wir machen auch Online-Spiele. Und wir haben jetzt zum Beispiel, die Zuschauer können sich immer bei den 10er-Folgen was wünschen. Da wird eine Umfrage gemacht unter den Abonnenten. Und die haben sich zum Beispiel jetzt für die 320, das haben wir heute gerade gedreht, Geocaching gewünscht. Hui. Also da waren wir richtig, richtig draußen und es gab ein Rätselteam und ein Sucherteam und so weiter. Und wir haben auch schon mal Bowling gemacht, wir haben Paintball gemacht, also solche Sachen. Die Zuschauer haben dann immer solche Ideen, dass sie uns irgendwie rausschicken wollen. Und also sowas, also wie gesagt, es ist rein von Brettspielen ist es ist immer noch viele Sendungen mit Brettspielen, aber wir sind da jetzt, wir haben das auch schon breiter aufgestellt jetzt.
Mhm. Aktuell gibt es 12 aktive Formate, habe ich gesehen, plus die extra Formate wie das Studio und Co., aber die zählen ja nicht so richtig dazu, ne?
Ja.
Und du bist in, glaube ich, 3 davon, in Pasch TV bist du einfach nur dabei als einer von vielen und Veto und Mediatheke machst du hauptsächlich, ne?
Ja, das ist richtig, ja. Pantoffelkino bin ich nicht immer dabei, aber öfter.
Aha. Und wie genau kam der Schritt dann von FKTV zu Mediatheke, was ja das Nachfolgeprojekt einfach ist?
Naja, gut, weil natürlich irgendwann das Fernsehen spielt nicht mehr die Rolle heutzutage, wie es vor 10 Jahren der Fall war. Da hat sich wahnsinnig viel geändert. Und ich habe ja auch in Fernsehkritik-TV immer schon vermehrt auf YouTube-Sachen und so schon damals hingewiesen und habe das immer so ein bisschen so versucht hinzudrehen nach dem Motto, naja, es ist im Prinzip ja auch Fernsehen, aber irgendwann passte dieser Titel einfach nicht mehr und das Konzept war auch nicht mehr so zeitgemäß, das waren teilweise ja sehr lange Beiträge auf Fernsehkritik.tv, also es war einfach doch angebracht, mal einen Neustart zu machen unter einem neuen Namen, mit einem neuen Konzept, inhaltlich recht ähnlich, ich mache auch nach wie vor ja noch Fernsehthemen, so ist es ja nicht, aber breiter aufgestellt, also sehr viel YouTube und solche Dinge, Twitch und TikTok und was ich, dass man das alles mit abdeckt und nicht nur aufs Fernsehen fixiert ist.
Denkst du, der Schritt war richtig? Also jetzt nach 2 Jahren ungefähr, ne? War es richtig, wirklich diesen Brandnamen Fernsehkritik.tv aufzugeben? Also schon ein großer Schritt, ne? Was man 12 Jahre macht irgendwie und so groß gemacht hat.
Ja, also natürlich war diese Besorgnis vorhanden, dass möglicherweise das nicht funktioniert. Auch hier durchaus Mitarbeiter in der Firma, die gesagt haben, um Gottes Willen, das ist das Flaggschiff und das willst du jetzt beenden und so. Aber nee, die Zuschauer haben das so mitgetragen und viele haben sogar auch durchaus reagiert, dass sie gesagt haben, okay, ich war damals skeptisch und dachte, das wird nichts, aber wir finden es sogar besser als Fernsehkritik.tv, was du jetzt machst. Weil es ist jetzt kürzer, es ist knackiger, es ist ja jede Woche, das habe ich ja früher nicht gemacht. Und es ist jetzt eben auch schneller und aktueller dadurch. Und nein, das haben wir zum Glück ganz gut rüber gerettet in das neue Konzept, das funktioniert ganz gut.
Ja, ich gucke es auch gerne. Also, finde es auch durchaus gelungen.
Als ich auf meinem Blog geschrieben habe, Holger, dass du kommst, gab es auch ein, zwei kritische Stimmen, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, Holger, ja, der ist ja auch nicht ganz ohne. Und ich habe gedacht, was da los? Und beide waren übereinstimmend sich an deinem Format Veto so ein bisschen aufgerieben. Weil sie so gesagt haben, so ja, und man muss ja auch nicht jedem Schwurbler irgendwie eine Bühne bieten und das ist nicht ganz ohne, also solchen Leuten da die zu thematisieren. Ich habe jetzt gerade mal deinen YouTube-Kanal durchgeguckt. Alter Schwede, also du hast ja Sachen, also zum Beispiel so ein Drachenlord oder so, würde ich ja nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Sowohl ihn
nicht, auch nicht.
Also ihn nicht, als auch die Community nicht. Also wie gesagt, ich sehe jetzt nur gerade, was du auf YouTube so machst. Ganz furchtbar. Und hier so solche Leute wie Never Forget Nikki. Alter Schwede, ey, du gehst dahin, wo es wehtut, sagst du. Warum?
Moment. Also ich hab ich ja nicht interviewt. Also das sind okay. Ja alles Leute, über die ich ja selbst kritische Berichte mache.
Ja.
Also, wenn Veto jetzt gemeint ist, das ist ja ein Talk, ein Zweier-Talk, den ich mache, alle 14 Tage.
Ja.
Da habe ich in der Tat einige durchaus kontroverse Leute zu Gast gehabt. Die vulgäre Analyse war zum Beispiel da. Oder Gerhard
Wisniewski,
der Impfgegner, genau. Mhm. Ja, aber das ist halt das Konzept, dass ich sage, ich versuche jetzt wirklich, mich mal in die Gedankenwelten anderer Leute hineinzudenken und das einfach mal zu ergründen und zu versuchen zu verstehen, was in deren Köpfen so vorgeht. Das Problem ist halt, oder meine Meinung ist halt, es hat keinen Sinn, diese Leute immer alle zu verdammen und zu sagen, mit denen spricht man gar nicht erst und mit denen befasst man sich gar nicht erst. Dafür haben die alle teilweise eine viel zu große Anhängerschaft. Du musst ja auch irgendwie reinkommen mal in diese Community und da mal reinstechen und sagen, so, jetzt widerspreche ich demjenigen mal oder versuche zumindest mal, ihn so ein bisschen zu packen. Ich bin ja auch vor kurzem in diesem Fair Talk gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist so eine Talkshow. Da war ja Ken Jebsen zum Beispiel.
Ja, wir haben schon vor der Sendung drüber gesprochen. Ganz spannend, ja.
Dass ich da mehr so mit Ken Jebsen auch mich auseinandergesetzt habe. Und ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, weil ich weiß ja genau, bei so einer Talkshow gucken dann viele Ken Jebsen-Fans auch zu. Und ich versuche natürlich, soweit es mir gelingt, es ist nicht einfach, aber ich versuche zumindest irgendwie dann mal ein paar Argumente auch dagegen zu bringen, weil Ken Jebsen hat ja meistens, die Mainstream-Medien laden ihn ja nicht ein, weil nach dem Motto, der ist uns zu unseriös, mit dem sprechen wir nicht. Und diese ganzen alternativen Medien, da kriegt er natürlich nur Gefälligkeitsinterviews. Die sind alle sehr nett zu ihm und da sind sie sich alle einig. Also da findet ja keine Kontroverse statt. Und diese Kontroverse, die möchte ich halt gerne, dass die stattfindet. Und deswegen versuche ich halt, mich auch mit solchen Leuten auseinanderzusetzen.
Ja, ich finde das ganz spannend. Ich finde das auch gut. Aber da sind wir bei der Frage, die ja momentan gerade in der Medienlandschaft eine ganz große und wichtige ist. Ne? Also gerade diese Verschwörungstheoretiker, Querdenker, AfD und so weiter. Ist es so, dass man die nicht einlädt, weil man sagt, irgendwie, man will niemanden auf eine falsche Idee bringen, irgendwie, und mit ihrer Bauernfängerei erreichen die schon genug? So, von wegen, wir bieten ihm keine Bühne. Oder den Ansatz, den du auch vertrittst, dass man sagt, wir laden solche Leute ein, weil irgendwie wir ja denen mit Argumenten schon irgendwie das Kartenhaus vielleicht zum Einsturz bringen und vielleicht den einen oder anderen bekehren, der dann merkt, okay, ja, aber der labert wirklich nur Scheiße irgendwie. Und das ist halt wirklich ein zentraler Punkt in dieser Zeit, finde ich. Und da kann man so oder so das sehen. Und ich bin da ehrlich gesagt eher bei dir. Ich weiß nicht, ob du dich mit mir beschäftigt hast, vermutlich nicht. Ich habe ja einen relativ großen Blog im Internet immer noch. Und auch da, ne, ich habe da jemanden dabei, der ist Jurist und AfD-Wähler. Und da kriege ich auch jeden Tag 5 Mails, wo Leute sagen, ja, wieso gibst du denn seine Kommentare frei? Warum bannst du den denn nicht? Das ist halt ein Intellektueller, ja. der vertreibst du nicht im Ton, der flamet nicht oder so, sondern der lebt dann in seiner eigenen Welt. Also was heißt in seiner eigenen Welt? Also mich nerven seine Kommentare auch. Ich sage auch immer, ich stimme zu 1000% nicht mit dem überein, was er sagt. Aber das ist halt wirklich eine wichtige Frage in dieser Zeit. Zensiert man diese AfD-Corona-Leugner-Fraktion, zensiert man die weg und sagt, nee, ich will ihnen keine Bühne bieten? Oder geht man rein und sagt, ja, ich diskutiere mit denen, eben um auch deutlich zu machen, was das für affige Theorien teilweise sind?
Genau.
Ja.
Es ist aber durchaus ein Risiko dabei, das ist mir schon klar. Und es ist mir manchmal gelungen, manchmal ist es mir nicht gelungen. Also der Impfgegner zum Beispiel, den ihr gerade schon angesprochen habt, dieser Arzt, der reist seit 30 Jahren durch Deutschland und durch Schweiz und Österreich und hält Seminare, wie gefährlich Impfen ist, der ist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Also wenn du versuchst, den zu interviewen, da kannst du auch einen Pudding an die Wand nageln. Der hat mir natürlich irgendwelche Dinge erzählt und irgendwelche Ärzte zitiert und weltweit und so weiter, die renommiert seien und die hätten das ja auch alles gesagt und so. Das kann ich natürlich in dem Moment, in dem Gespräch nicht gegenchecken. Ich habe zwar versucht, mich vorzubereiten auf das Thema, aber das kann ich ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, was da alles kommt. Deswegen haben wir ja zumindest dieses Element, dass noch Texteinblendungen während des Interviews eingeblendet werden, dass die Leute selbst nochmal in dem Moment wenn der irgendwie einen bestimmten Namen nennt, der Professor so und so hat das doch auch gesagt, dass Impfen gefährlich ist, dann kann man zumindest zur Einordnung was einblenden im Nachhinein und sagen, Professor so und so war der und der, ist nicht ganz unumstritten und so. Denn dann versucht man das doch da einigermaßen denn mit aufzufangen. Aber es ist mit Risiko verbunden, klar. Ich habe zum Beispiel eben, wie gesagt, die vulgäre Analyse, der war ja auch da, den habe ich zum Beispiel ganz gut packen können im Interview. Also da haben viele hinterher auch von seinen Fans gesagt, naja, da hast du dich aber nicht besonders gut verkauft, haben sie also zu ihm. Also das kann mal so und mal so laufen.
Ich sehe gerade hier einen Videotitel, ganz kurz. Für die ich sehe hier gerade einen Videotitel, der heißt Massengeschmack TV rassistisch oder sexistisch. Habt ihr solche Vorwürfe auch? Also habt ihr irgendwelche Social Justice Warrior, die sich an euch aufreiben und sagen, was ihr macht, geht gar nicht?
Ja, total. Ja, sicher. Natürlich gibt es die, klar. Also jetzt, was war nochmal der Anlass für diesen Clip? Ich krieg's gerade nicht zusammen.
Da sind einige, man darf es ja nicht richtig sagen, Fett darf man ja nicht mehr sagen. Einige, das ist ja Body-Shaming, also einige etwas breitere Damen drauf auf dem Thumbnail. Vielleicht ist das das Problem.
Ja, das war aber, glaube ich, nur der als Gag, dass es auf dem Thumbnail war. Das kommt ein Beitrag gar nicht vor.
Okay.
die sind auch schwarz, schwarze, dicke Frauen sind da zu sehen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Also gut, mit der Rassismusdebatte, das ist jetzt momentan sowieso ein sehr aufgeheiztes Thema. Und wir haben zum Beispiel in Pantoffelkino vor einiger Zeit mal Vom Winde verweht besprochen. Mhm. Der vor 80 Jahren gedreht wurde. Großer Hollywood-Klassiker.
Oscars ohne Ende.
Oscars ohne Ende, aber natürlich aus heutiger Sicht ein Film, der ja natürlich Rassismus total, Sklaverei total verharmlost. Und dadurch auch letztendlich ein Stück weit rassistisch natürlich ist. So. Und wir haben aber gesagt in unserer Diskussion, der Film ist halt 80 Jahre alt. Man muss halt betrachten, wie damals die Stimmung war auf der Welt und in den USA. Das war anderes. Man kann nicht diesen Film und betrachten mit dem Wissensstand oder mit der allgemeinen Stimmung von heute. Das geht ja nicht. Du musst ja den Film ja im Kontext der Zeit betrachten, wo er gedreht wurde. So. Und da gab es dann viele, die gesagt haben, weil wir hätten also unbedingt einen Schwarzen mit einladen müssen. Sonst hätten wir gar nicht die Legitimation, als vier weiße Männer sozusagen über diesen Film zu sprechen. Und da habe ich dann gesagt, wo soll denn das bitte hinführen? Darf ich jetzt also auch, über Cowboy-Filme nicht sprechen, ohne dass ich auch mit mindestens einen US-amerikanischen Farmer in die Runde einlade oder was? Also ist doch völliger Schwachsinn.
Ich führe dieselben Diskussionen auf meinem Blog, exakt dasselbe. Ich kann es nachvollziehen, weil es, keine Ahnung, wenn du Jim Knopf und Lukas Lokomotivführer, wenn dann das Wort Neger fällt und du sagst, ja Leute, ihr könnt doch nicht heutere moralische Maßstäbe irgendwie an Werke, die 50 oder 100 Jahre alt sind, irgendwie anlegen.
Genau.
Und, mir fehlt auch so ein bisschen Differenzierung, die dann heutzutage den Menschen nicht zugetraut wird. Wir sind mit sowas aufgewachsen, wir sind ja auch nicht alle Rassisten geworden. Und wenn da jetzt das Wort Neger dran steht, klar kannst du das umschreiben in so einem Buch, aber was bringt denn das? Also willst du jetzt jedes Werk, was vor, keine Ahnung, vor was weiß ich, wie vielen Jahren erscheint, willst du jetzt das umschreiben, damit es heutigen moralischen Dingern entspricht? Damit zerstörst du auch irgendwie Kultur. Ich meine, wir sind doch alle intelligent genug zu wissen, was du gerade gesagt hast. Okay, da vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, da herrschten andere moralische Grundsätze irgendwie. Und das ist so eine Sache, die mich auch so wahnsinnig triggert in dieser Zeit. Sei es Zigeunersoße, ich meine, da gibt es ja 1000 Beispiele für alles umbenennen. So Wörter machen Menschen. Das ist genauso wie die Amokläufer-Diskussion. Hast du ja auch wahrscheinlich jetzt irgendwie mit deinem Sender auch schon mal drüber gesprochen. Das ist genauso affig wie dieses Vorurteil irgendwie, ja, Computerspiele sind alle Amokläufer. Also das ist doch, ein Computerspiel macht doch keinen Menschen zu einem Amokläufer. Und das Wort Neger in einem Kinderbuch macht doch keinen zu einem Rassisten. So, das ist so eine Sache, aber gut, da wirst du dich wahrscheinlich auch schon intensiv auseinandergesetzt haben mit diesem
Ja, Fragen. Natürlich, ja, klar. Und ich habe ja dann zum Beispiel den Andrew Onuebo interviewt, das ist ein Schwarzer, der hat ein Restaurant in Kiel, das heißt Zum Mohrenkopf. So nennt er das selber.
Okay.
Und er weigert sich auch, diesen Namen zu ändern, weil er sagt, Moor war früher etwas Positives. Das ist ja auch der Witz, dass zum Beispiel in Berlin jetzt die Mohrenstraße umbenannt wurde. Man hat ja damals man benennt ja eine Straße nicht, um Leute zu diskriminieren, man benennt ja eine Straße, um Leute damit zu ehren. Das ist ja der Sinn, wenn man Straßennamen benennt. Ne, es gibt ja keine Hitlerstraße, sondern es gibt ja nur Straßen nach Namen von Leuten, die irgendwas geleistet haben im Leben. Ne? Und so ist es mit dem Begriff Moor eigentlich auch gewesen. Man hat damit die Schwarzen damals geehrt, mit diesem Begriff Mohrenstraße. Und nun hat man diese Straße umbenannt in Berlin und hat obendrein noch stattdessen jetzt einen Namen gewählt von jemandem, der offenbar antisemitisch gewesen ist.
das ist blinder Aktionismus, der aktuell abläuft. Ja, aber ich weiß, genau, dass genau diese Diskussion jetzt schon wieder in den Comments halt wieder irgendwie ohne Ende entflammte Diskussionen aus. Ich habe das auch in meinem Blog seit Monaten, diese Diskussion zu allen möglichen Themen. Und ja, die Social Justice Warrior sind, es ist ja überall auf der Welt aktuell, in den USA am schlimmsten. Dieses alles umbenennen irgendwie, alles ist rassistisch, es ist schwierig. Englis, wie siehst du das eigentlich, die ganze Sache?
Ja, schwierig. Also ich kenne den Beitrag von Holger mit dem zum Mohrenkopf und das ist ein sehr interessanter Beitrag, weil der Inhaber halt auch selbst sagt, er lässt sich doch nicht von den Weißen erzählen, was er rassistisch zu finden hat. Genau. Das ist eine ganz andere Betrachtung der Gesamtthematik, nicht wahr? Ich meine, wir entscheiden aber sozusagen,
das ist doch genau der Widerspruch, was wir rassistisch finden. Du machst eine Sendung mit vier, in Anführungsstrichen, privilegierten weißen Männern und redest über Rassismus oder Afroamerikaner oder sonst was. Und die Leute sagen, ja, ihr könnt das nicht, ihr müsst einen Afroamerikaner oder einen Schwarzen oder einen Farbigen einladen, sonst dürft ihr darüber nicht sprechen. Aber umgekehrt, die selber Weißen sind, die dürfen dann für die Schwarzen festlegen, was Rassismus ist und was nicht. Das ist doch ein Widerspruch, das ist genau das Gleiche, nur andersrum.
Also, ja, es geht ja sogar so weit, dass Leute uns auf Twitter beschimpft haben, Weiße, die gesagt haben, ja, da sitzen vier Kartoffeln und sprechen über vom Winde verweht. Und da habe ich gesagt, aber sag mal, du bist doch selber ein Weißer, du bist doch auch eine Kartoffel. Also man darf irgendwie jetzt schon solche Begriffe, darf man irgendwie jetzt verwenden. Also um es krass auszudrücken, Weiße sozusagen zu diskriminieren mit so einem Begriff, das ist jetzt irgendwie en vogue. Und wenn man irgendwie bei einem Schwarzen eigentlich ganz korrekten Begriff vielleicht nennt oder sagt, dann gehen gleich alle irgendwie auf die Palme und machen da einen Skandal draus. Ne? Also das geht in eine ganz merkwürdige Richtung.
Die Diskussionskultur im Internet ist echt in den letzten Jahren echt vor die Hunde gegangen. Das ist ganz extrem. Aber ich reg mich da schon seit Monaten drüber auf. Enkles liest ja auch meinen Blog, von daher. Ja.
Ja, ich denke, wie gesagt, da sind halt beide Seiten auch sehr aufgeheizt. Ja. Ich finde es halt sehr schön, wie Holger das genau macht. Ne? Ich denke, Holger hat immer eine sehr objektive Sache. Das war auch damals mit Freiwild so, mit dem Interview mit Freiwild. Ich meine, das hat ja auch viel Kritik verursacht, nehme ich an.
Ja, ich hatte schon gedacht, als du vorhin angedeutet hast, dass bei dir in den Kommentarfunktionen zwei Leute sich gemeldet hatten, dass auf jeden Fall einer den Begriff Freiwild auch benutzt hat. Weil das verfolgt mich in der Tat seit mittlerweile im 9. Jahr jetzt, genau.
Das ist wirklich, bereust du es oder bist du immer noch der Meinung, zu welchem Schluss du damals gekommen bist? Das würde mich interessieren.
Was heißt bereuen? Also ich hätte mir natürlich, wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt über Jahre, hätte ich mir das wahrscheinlich eher erspart, das Interview zu führen. Aber ich stehe zu dem Beitrag, den ich gemacht habe, weil ich kannte die halt bis gar nicht. Mir waren die gar nicht bekannt, weil ich diese Musik gar nicht höre. Und mich haben halt Zuschauer angeschrieben und gesagt, hier, das ist unsere Band Freiwild und die werden hier als rechtsextremistisch dargestellt. Das stimmt überhaupt nicht. Und dann habe ich erst angefangen, mich damit zu beschäftigen. Also ich habe wirklich bei Null angefangen und habe mir Texte von denen durchgelesen, habe mir die kritischen Berichte über Freiwild durchgelesen und stelle irgendwie fest, der allerschlimmste Satz von denen soll wohl offenbar in dem Song Südtirol vorkommen und der lautet: Südtirol, eure Feinde sollen in der Hölle schmoren. Denke ich so, ach so, das ist jetzt das Schlimmste, was sie gesungen haben, mein Gott. Also ich habe weder irgendwas Antisemitisches, ich habe auch nichts Rassistisches von denen in den Texten entdecken können. Ja, aber die haben halt einmal so diesen Stempel aufgedrückt bekommen und seitdem kommen sie da auch nicht mehr raus. Also das ist eben schon etwas merkwürdig, wenn dann vor deren Konzerten, von deren Konzertteilen Leute demonstrieren und Auftrittsverbote fordern. Und am nächsten Tag tritt dort ein Bushido auf oder sonst jemand, der zu Gewalt gegen Schwule aufruft und Frauengewalt in seinen Songtexten lebt. Und da taucht kein Demonstrant auf.
Und der kriegt noch einen Dings-Bambi, wie hieß es nochmal?
Integrationsbank.
Ja, genau. Ja, das ist genau der Richtige. Preis passt ja.
Da muss ich mich schon sehr wundern. Also das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Da passt für mich irgendwas nicht zusammen.
Ja, aber das ist halt, wie du sagst, ne? Die kriegen einmal den Stempel aufgedrückt und das ist natürlich auch dieser Deutschrock, der dann ne, durch die Onkels und Kurs schon so ein bisschen ja, damals in Verruf kam. Und ich meine, sie singen halt...
Vor allem Südtirol ist schon 15 Jahre alt, der Song. Die haben mittlerweile Platten gemacht, da ging es um das Schicksal von Flüchtlingen und was weiß ich. Die sind so weit weg von dieser alten Zeit.
Ja, aber
die werden genau das nicht los.
Sie doch um.
Die werden das nicht los, ja.
Genau das drehen die Medien doch um. Die sagen jetzt halt, wie willst du da wieder rauskommen als Freiwillig? Deswegen ist es halt schön, dass es Leute wie dich gibt, die dann auch mal da hingehen und mit denen reden. Eine Stunde lang war das Interview oder so. Ich habe mir das angehört damals. Ich war Freiwillig, ich mag Freiwillig. Ich konnte noch nie in irgendeinem Text irgendwas auch nur ansatzweise.
Also mal ganz unabhängig davon, ne? Also ich bin da jetzt echt nicht, ich hab damals auf meinem Blog immer so ein bisschen gegen die berichtet, irgendwie, weil irgendwie, ja, ich mich jetzt nicht ganz intensiv mit denen auseinandergesetzt habe, aber irgendwie sie dann bei irgendeiner Preisverleihung beim Echo, glaube ich, auftreten wollten und viele gesagt haben, nee, wenn die kommen, dann komme ich nicht und so weiter. Ich rede gerne nur über Sachen, die ich nicht wirklich beurteilen kann. Und ich kann die Bands einfach nicht hundertprozentig beurteilen. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass im rechten Spektrum die halt einfach sehr, sehr, sehr begehrt sind. Das macht sie nicht zu einer Nazi-Band, aber in rechten Kreisen sind die halt schon eine große Nummer. Ne? Das muss man schon
attestieren. Das sehe ich nicht wirklich. Also die haben andere Bands, die richtig rechten, die hören ganz, ganz andere Dinge als Freiwild. Eben. Das wird so dargestellt. Und wenn man dann zum Beispiel die Spiegel-TV-Reportage auch guckt, dass die Freiwild-Konzerte vorher geprüft werden auf Nazi-Symbole und Co., die haben ihre Security da, die lassen sowas überhaupt nicht rein. Und wenn sie dann Songs gegen Flüchtlinge machen, nicht gegen Flüchtlinge, ne? Also gegen den Flüchtlingshass, dann wird es halt so dargestellt, ja, das machen sie jetzt, um das Image zu verlieren. Ja, aber was sollen sie denn tun?
Sie haben keine Chance. Und der Witz beim Echo ist ja gewesen, der Echo ist ja kein Preis, den eine Jury vergibt. Da könnte man ja sagen, okay, wie kommt ihr als Jury dazu, denen ein Echo zu geben? Das ist ja ein Preis, der sich über die Verkaufszahlen definiert. Das heißt, die haben einfach ein Recht darauf, diesen Preis zu bekommen. Sie haben halt ihre CDs gut verkauft. So, und das ist ja völliger Irrsinn, denn dazu sagen, wir kommen nicht, wenn die da auftreten. Ja,
und da wurde dann wirklich aberkannt, weil Mia oder wer auch immer da irgendwie sagten, nö, machen wir dann nicht. Und dann haben die den wirklich aberkannt.
Das
ist völlig absurd.
Deswegen ist der Preis ja auch, der hat sich ja auch selbst damit beerdigt, weil das total, es wurde immer irrer. Und den gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr.
Das geht halt wirklich nicht. Und es ist halt wirklich, also wenn man dann halt wirklich die Leute fragt, die Freiwild kritisieren, ja, dann gib doch mal die Textpassagen her, dann gib doch mal.
Genau.
Ja, Philipp hat eine Vergangenheit. Okay, die gibt er auch zu und dann sagt er, bereut er. Gut, das so ist halt 20, 30 Jahre her. Und das stellst du in dem Interview unter anderem auch klar und andere Interviews auch. Und aber was ist denn von Freiwild selbst gekommen, was wirklich, also was schlimmer ist, als was Gabalier tut oder auch nur ansatzweise auf dem Level, ne? Was normale Volksmusik macht. Das ist viel, viel nationaler in einer gewissen Hinsicht. Und dann fragst du sie, wo sind denn diese Textzahlen? Und die können sie dir nicht geben. Niemand.
Nee.
Ja, genau. Das ist unmöglich. Und dann fragt man sich halt schon, was das für eine dämliche Hexenjagd sein soll. Ist halt die Frage, ob Freiwild das selbst sonderlich interessiert. Ich meine, die kriegen ja immer Promo dadurch, ne? Für die ist es auch nicht so schlimm, aber stört ja keinen Freiwild-Fan.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Podcast verdammt viele Comments generieren wird.
Oh ja. Aber das ist ein toller
Klar. Freiwild ist halt echt so ein Thema. Ganz ehrlich, ich würde gerne was dazu sagen. Ich bin mir auch sicher, dass Leute sagen, Krömer, warum hast du denn da nicht eingegriffen? Und ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich weiß, dass die irgendwie sehr stolz auf ihre Heimat sind und das auch in ihren Texten so besingen. Und dann sind wir wieder beim Thema Patriotismus und inwieweit das irgendwie sinnvoll ist. Aber ich werde einen Teufel tun, mir da die Finger dran zu verbrennen. Irgendwie. Ich kann es
nicht beurteilen. Man muss ja einfach verstehen, Südtirol hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte. Die haben sich über Jahrzehnte gegen Italien immer wieder zur Wehr gesetzt. Das ist ja fast so ein bisschen wie Gallien bei den Asterix-Comics im Grunde genommen. Und die sind halt sehr stolz darauf, dass sie immer noch eigenständig sind bis heute und sich nicht haben vereinnahmen lassen von Italien. Und da ist halt dadurch ein gewisser Nationalstolz unter den Südtirolern entstanden, ja. Das ist aber... Ja, mein Gott, es ist ja nicht irgendwie jetzt, dass zum Hass gegen Italien aufgerufen wird. Die sind halt einfach stolz, dass sie so eine kleine, selbstständige Region halt bis heute sind.
Jetzt wird halt gerne verwechselt heutzutage, ne? Was ist Stolz? Jetzt kann man drüber nachdenken, muss man überhaupt stolz auf Nationalität und Co. sein?
Ja, das ist halt der Patriotismus.
Da können die Leute halt ihre Fähnchen abbrechen bei der WM, die sehr Linken, sollen sie es halt tun. Ja. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn ein paar Deutsche stolz sind, dass ihre Nationalmannschaft für sie spielt. Genauso sehr kann Freiwild auf die Heimat von Südtirol stolz sein und auf die Geschichte. Es ist mir doch egal, das dürfen die doch tun. Das ist doch einfach ein Unterschied zwischen Nationalstolz und naja, wo es dann hinführt, ne, zu Rassismus und Co., was ich einfach überhaupt nicht erkenne und nie erkannt habe, sonst würde ich das Zeug nicht hören. Und
das heißt, du hörst auch Freiwild, ja? Ist also auch eine Band, die du magst.
Oh ja, ich mag Freiwild sehr. Ich mag auch die Onkels und die Onkels haben auch eine Vergangenheit, die fragwürdig ist. Und das geben sie auch zu. Und das ist über 30 Jahre her und sie sind eigentlich das Gegenteil heutzutage, zumindest sagen sie es. Und es ist mir alles, weißt du, das Ding ist, wenn die Texte es nicht hergeben und die Onkels haben zum Beispiel ein Album auf dem Index und das geben sie zu und das war nicht gut und das war, ich glaube, 85. Und dafür entschuldigen sie sich seit 35 Jahren mehr oder weniger. Also irgendwann ist dann halt auch gut, ne? Leute dürfen sich halt auch ändern.
Die Ärzte
genauso waren auch wie auf dem auch.
Ja. Also wir können ja jetzt den Leuten, die sich jetzt echauffieren und das wird es garantiert geben, einfach mal aufrufen. Leute, wenn ihr das anders seht, ist es ja kein Ding. Schreibt gerne in die Comments auf meinem Blog irgendwie, was an denen so rassistisch ist und warum die es verdient haben, aber zensiert zu werden oder ausgeladen zu werden. Ich habe mich jetzt mit denen, was die Texte und so weiter angeht, nicht weiter beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne nur diesen Hintergrund von diesem Sänger, ist das, glaube ich. Aber ja.
Philipp, ja. Ja. Ja, und Philipp gibt es halt zu, dass er in seiner Jugend, ich glaube, er war 16 oder so, in einer rechten Band war. Das gibt er zu, das ist offen, das sagt er auch. Und er sagt, er war dumm und jung und naiv. Und ich glaube, das waren viele. Irgendwie, ne, das kann halt einfach, vielleicht ja, gerade in Südtirol.
Und diese Band, die ja Kaiserjäger hieß, das war ja nicht mal eine Band. Er sagt ja selber, das war irgendwie in irgendeinem Keller so der Versuch, Musik zu machen. Mehr war das ja gar nicht.
Ja, also, und davon distanziert er sich halt. Und dann fragst du, dann musst du halt die Leute fragen, die es kritisieren, was genau die denn tun sollen, um zu beweisen, dass sie es nicht mehr sind. Also außer, dass sie bei ihren Konzerten überprüfen, dass niemand reinkommt, der offenkundig dann, was weiß ich, mit einem Hakenkreuz auf der Stirn rumläuft. Und das lassen sie halt nicht zu. Und sie lassen auch ganz sicher keine Zeichen zu. Und die Texte geben es einfach nicht her, zumindest für mich nicht. Es sind ja auch sehr viele lustige Texte dabei und sehr viele ernste zu ernsten Themen. Also es ist einfach nicht so, dass du irgendwo sehen würdest, ja, die reden auch nur über Nationalstolz oder so, das tun sie halt auch nicht.
Nee, und klar.
Also, es ist einfach, keine Ahnung. Man kann da andere Meinungen haben, aber ich hätte halt gerne mal wirklich Beweise dafür in irgendeiner Hinsicht und die habe ich nie gesehen. Aber ja, es gibt halt eine große Front dagegen. Und das, ich weiß nicht, wo es herkommt. Für mich
ich ist bin Musik, mir sicher, Musik, die Community wird deine Meinung zu hören, bin ich mir ganz sicher.
Ja, absolut. Aber ne, das sind dann halt so Sachen, die Holger tut. Und das sind ja nicht, ist ja nicht nur, das ist ja nur eine Sache von, also das ist vielleicht eine der kontroversesten Sachen gewesen, zusammen jetzt mit der letzten Zeit mit Ken Jebsen kriegst du bestimmt auch viel ab. Oder du hast ja auch mit dem anderen Querdenker da geredet, der irgendwo auf die Malediven geflohen ist oder was weiß ich.
Ja, und ich würde mal interessieren, wie die Sache mit Ken Jebsen ausgegangen ist für dich. Der eigentlich, ich habe es jetzt nicht gesehen, hat mir erzählt, irgendwie, dass du in der Talkrunde warst und drei Leute irgendwie stundenlang, aber eine ganze Zeit befeuert haben. Was Ken Jebsen von sich gibt, mir fällt kein richtiges Wort dafür ein, von Außerirdischen und Schlangenmenschen oder Echsenmenschen.
Soweit geht es jetzt bei ihm, glaube ich, nicht. Das würde man ihm untersuchen. Aber zumindest behauptet er ja, es gibt so eine Art Weltverschwörung. Aha. Also Merkel und Bill Gates und ein paar andere sitzen irgendwo händereibend, fies lachend in irgendeinem Elfenbeinturm und beschließen jetzt gemeinsam, die Welt zu versklaven.
Ja, aber das ist ja schon so affig.
Ja, klar.
Was war da, wie bist du mit dem verblieben? Muss man dann nicht einfach lachen? Also, keine Ahnung.
Also wir haben tatsächlich in der Sendung miteinander abgemacht, vor allen Leuten, vor dem Publikum sozusagen, dass wir nochmal separat zu uns zu einem Zweiergespräch treffen werden, zu einer Diskussion treffen werden. Das werden wir auch irgendwann demnächst mal machen. Also es geht noch weiter mit ihm. Aber es ist ja so, dass Leute mich immer wieder auffordern, ich solle doch Ken Jebsen mal interviewen. Das ist ja seit Jahren schon der Fall. Und es wird ja immer gesagt oder unterstellt, ich wäre zu feige, weil ich sei ihm ja rhetorisch nicht gewachsen. Das war immer so, deswegen würde ich ihn nicht einladen und ich hätte ja Angst vor ihm. Und als dann diese Einladung von Fair Talk kam und ich dann erfuhr, dass Ken Jebsen auch dabei ist, da konnte ich natürlich gar nicht anders als zusagen, weil wenn die gesagt hätten, wir haben den Kreimer ja auch eingeladen, der wollte aber nicht kommen, dann hätte natürlich Ken Jebsens Community erst recht wieder was in der Hand gehabt, nach dem Motto, haha, siehste. Und deswegen allein schon bin ich dahin. Und es war aber auch gut, also ich habe ja zum Glück, also es ist ja so, es treffen ja zwei Filterbubbles zusammen, nämlich einmal die alternativen Medien, sozusagen die diese Corona gegen diese Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, Querdenken und so weiter, und sozusagen eher so die, wie soll man es nennen, etwas mainstreamigere oder vielleicht etwas gelassener denkende Seite. Und die sind ja hinterher, ist ja keiner von seiner Meinung wahrscheinlich abgerückt. Also die sozusagen eher auf meiner Seite stehen, haben mir ja gesagt, ich habe mich gut geschlagen, obwohl ich da im Grunde genommen einer allein gegen drei oder gegen sogar vier war, weil der Moderator war ja auch nicht auf meiner Seite. aber und wiederum diejenigen von deren Seite haben mir natürlich, was weiß ich, was für beleidigende E-Mails geschrieben und Kommentare geschrieben. Systemhure und was weiß ich, ja, ja.
Sind die ganzen Verschwörungstheoretiker eigentlich, also ich meine, das sind ja so wirre Geschichten dabei. Sind die sich eigentlich untereinander einig, wenn du sagst, das war eine Talkshow? Oder hat da jeder seine eigene Scientology-Alien-Geschichte? Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich sehe, dass du es auf deinem YouTube-Kanal hast. Lohnt sich das da reinzugucken? Naja. Also sieht man da so einen, kriegt man da so einen schönen Überblick, wie das lief? Das interessiert mich halt schon.
Also die Sendung selber siehst du nicht auf unserem YouTube-Kanal, die siehst du auf Fair Talk,
so heißt genau. Die Sendung. Ja, aber jetzt hier,
Ich habe noch mehrere Reaction-Videos gemacht, weil ich habe jede Menge E-Mails bekommen und so weiter. Ich musste ja da nochmal irgendwie drauf eingehen und mich mit der Kritik auch auseinandersetzen, die ich so bekommen habe. Es gab ja auch durchaus seriöse Kritik. Es gab ja auch Leute, die haben mir sehr sachliche E-Mails geschrieben. Oder Leute, die geschrieben haben, wir sind überhaupt nicht deiner Meinung, aber wir fanden es gut, dass du da warst. So. Und das finde ich ja auch in Ordnung. Das ist ja, man muss ja nicht meiner Meinung sein. Aber insofern. Also die Sendung hat ja damit insofern vielleicht ein bisschen was bewirkt, weil viele haben ja auch durchaus kommentiert, endlich wurde mal über dieses Thema kontrovers diskutiert. Also man hat ja schon gemerkt, es gibt offenbar da wirklich ein Defizit in den Medien, dass man das Gefühl hat, diese beiden Bubbles, die da irgendwie jetzt bei diesem Corona-Thema nebeneinander sozusagen leben oder existieren, dass die viel zu wenig aufeinander prallen in Diskussionen. Und ja,
aber ist das denn wirklich eine relevante Bubble, was Ken Jebsen vertritt? Ich meine, er hat ein Following, keine Frage, aber von, was weiß ich, 83 Millionen Deutschen, wie viele sind wirklich Querdenker? Unter einer Million?
Gute Frage.
Wirklich wahrscheinlich. Und ist es dann wirklich richtig, wäre es richtig, für die richtigen Medien jemanden wie Ken Jebsen einzuladen und ihm wirklich eine Bühne zu geben, damit er ist ja wirklich gut rhetorisch, ne? Er ist ja wirklich ein begabter Redner, wenn man ihm zuhört. Da sind keine Versprecher und nichts, das musst du ja lernen, das ist nicht so schlecht. Oder ist das Risiko nicht groß, wenn ARD den einlädt oder ZDF zu, was weiß ich, zu Lanz lieber nicht, aber zu irgendeiner Talkshow, dass er dann vielleicht wirklich ein paar Leute umdreht, nicht aufgrund des Inhalts, sondern einfach aufgrund seiner überzeugenden Art und Weise, wie er es vorträgt?
Ja, du sagst gerade Lanz gerade lieber nicht. Lanz ist eigentlich für mich jemand, der bei mir sehr gewonnen hat, weil der hat tatsächlich in der Corona-Diskussion in den letzten Monaten war er zumindest jemand, der tatsächlich mal hier und da
ein paar kritischere
Leute zu Gast gehabt hat. Zum Beispiel diesen hier aus Hamburg, diesen Kriminologen da, diesen Rechtsmediziner Püschel oder wie hieß der, der ja auch so ein bisschen kritisch in die kritische Richtung geht. Den hat er ja zum Beispiel gehabt. Oder der Streeck, das ist ja auch so jemand, der so ein bisschen immer zwischen den Stühlen sitzt. Hm. Ich meine, letztendlich muss es ein guter Moderator sein und man muss halt einen guten Gegenpart einladen. Man muss halt gute Leute haben, die man dem Ken Jebsen gegenüber setzt. Und das ist ja nicht so, der ist ja kein Heiliger. Also bei ihm ist es doch so, der kann sehr viel reden, aber wenn du das mal auseinander nimmst, was er so sagt, dann ist es ja ganz, ganz viel heiße Luft. Also er redet ja immer wahnsinnig sehr viel in Symboliken oder in Bildern. Ich habe meinen Fallschirm schon gepackt, ich bin bereit abzuspringen, bevor alles die Bach runtergeht. Und so redet der immer. Und dann kannst du ja gleich nachfragen, was meinst du damit, den Fallschirm schon gepackt? Man muss halt gleich einhaken. Das ist das Problem. Der redet halt 5 Minuten am Stück ohne Probleme. Hat er ja in der Talkshow bei Fair Talk auch gemacht, wo ich dann irgendwann eingehakt habe, ist das hier ein Monolog oder wollen wir hier miteinander diskutieren? Weil der Moderator ihn überhaupt nicht gestoppt hat. Der hat geredet und geredet und geredet. Und da muss dann halt jemand sagen, der sagt, pass mal auf, jetzt erstmal Stopp machen, machen wir erstmal einen Punkt. Jetzt erklärst du uns bitte erstmal, was du jetzt gerade hier gesagt hast, was meinst du damit? So und so muss man den halt wirklich packen und wirklich auch sich ihm entgegenstellen. Und dann geht das auch. Aber Ja, da muss man natürlich entsprechend dann auch vorbereitet sein. Sonst, in der Tat, sonst bietet man ihm möglicherweise eine Bühne und dann ist das Ganze am Ende eine ziemliche Katastrophe für die Sendung, im schlimmsten Fall.
Die Frage ist halt, sind die wirklich groß genug oder machen die Medien die ganze Bewegung nur so groß? Ich habe immer das Gefühl, es sind nicht so viele. Es sieht nach vielen aus, wenn du dann halt einen vollen Platz mit 20.000
Menschen siehst. Sie selber denken, sie sind viele, ne? Das ist das Ding.
Die sind dann halt auch viele, aber die kommen halt aus, weiß nicht, ganz Baden-Württemberg und lassen noch ein paar Leute einfliegen nach Stuttgart und dann hast du dann halt 10.000 Leute, keine Ahnung. Also ich könnte auch zu jedem anderen Thema wahrscheinlich dann, ne? Irgendwie die Leute motivieren, dahin zu gehen. Sind es wirklich so viele, dass man ihnen überhaupt eine Bühne geben muss, ist die Frage.
Ja, das ist eine gute Frage, klar. Ich weiß nicht, wie viele es sind, keine Ahnung. Ja. Aber ich jedenfalls selber kenne auch aus dem eigenen Umfeld da auch durchaus Leute, die eine kritischere Haltung haben. Wir müssen ja auch nicht nur am Thema Corona festhalten, das ist beim Thema Klimawandel ist das ja zum Beispiel auch so. Also ich kenne persönlich jedenfalls sehr viele Leute, die große Zweifel an dieser ganzen Geschichte haben, die sagen, ach, das ist doch alles Quatsch und die dann immer mit diesen berühmten Statistiken und so kommen. Mhm. Und wenn es in der Gesellschaft einfach eine Stimmung gibt, in einem Teil der Gesellschaft, dann musst du das auch abbilden in einer Diskussion. Und dann musst du das auch zum Thema machen, weil sonst bleibt es unausgesprochen, dann wird es zum Tabu. Und dann ist halt der Vorwurf an die Medien da, siehst du, die wollen die Wahrheit nicht sagen. Die unterdrücken das. Das ist dann eben eine Entwicklung, die ist eben sehr gefährlich.
Ja, sehe ich. Ich sehe gerade, hat mir der Enkel jetzt auch vor der Sendung erzählt, dass du wohl relativ viele juristische Auseinandersetzungen schon hattest. Ich sehe ja gerade irgendwie, Radio Bremen reicht Klage ein. Nun bin ich Bremer und war immer, fand Radio Bremen immer richtig toll. Magst du uns da erzählen, was da los ist? Also hast du gerade viele, viele Klagen und was ist mit Radio Bremen?
Nee, also die große Zeit der Klagen ist lange vorbei.
Okay.
Ich habe in der Tat so zwischen 2009 und 2012, also wo auch die große Fernsehkritik-TV-Zeit war, habe ich in der Tat mit RTL prozessiert, mit der Supernanny habe ich prozessiert, denn mit diesen ganzen, diese Call-In-Geschichten da, diese Abzocker da, die dann immer diese dubiosen Telefongewinnspiele gemacht haben früher. Also jetzt nicht nur in Live, sondern deren Konkurrenz da, Money Express auf Viva und so weiter. Also da habe ich in der Tat sehr viel Geld bezahlen müssen für prozessuale Auseinandersetzungen. Und zum Glück bin ich damals auch viel mit Spenden unterstützt worden von der Community. Sonst hätten wir das finanziell das Genick gebrochen.
Das heißt, wenn du dann so ein Video gemacht hast, wo du quasi das Format entlarvt hast, haben die dich einfach verklagt, um dich mundtot zu machen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also in dem Fall von diesen Call. Bei der Supernanny war es halt so, da habe ich eine Familie in Emden interviewt, mit denen hat sie so einen Filmbericht gemacht und die haben halt so ein paar Sachen mir vor der Kamera erzählt, wie das hinter den Kulissen stattgefunden hat. Und letztendlich hat dann die Supernanny eine Unterlassung in mehreren Punkten eingefordert, dass ich das also nicht mehr, dies und jenes nicht mehr behaupten darf. Das Problem ist halt, wenn du die Familie auf der einen Seite hast, die von den Dreharbeiten erzählen, und auf der anderen Seite hast du das Kamerateam von der Supernanny, dann steht am Ende Aussage gegen Aussage. Also ich kann ja nur das in dem Bericht wiedergeben, was die Familie mir erzählt. Ich kann ja nicht den endgültigen Beweis dafür liefern. Wieso? Ich bin ja bei den Dreharbeiten nicht dabei gewesen. So. Mhm. Und dann bist du im Zweifel eben an dem Punkt vor Gericht, wo das Gericht dann sagt, ja, dann beweisen Sie das doch mal. Ich sage, ja, die Familie hat es mir doch erzählt. Und ich habe dann ja noch weitere Familien auch gesprochen, die auch Ähnliches erlebt haben, die das bestätigen konnten, die gesagt haben, ja, genau, so war es bei uns auch, als die Supernanny bei uns gewesen ist. Ich habe also 3-4 Familien noch gehabt an der Hand, die sich mit denen ich auch Kontakt hatte, die wir auch alle als Zeugen laden wollten. Aber wenn das Gericht halt sagt, das interessiert uns nicht, es geht uns nur um diesen einen konkreten Fall und da müssen sie die Beweise bringen, ja, da bin ich natürlich ja irgendwann an einem Punkt, wo ich dann sage, ja, sorry, die Familie hat mir das so aus meiner Sicht glaubwürdig erzählt, ich habe daraus einen Bericht gemacht, das ist meine journalistische Pflicht, die ich aus meiner Sicht erfüllt habe. Wenn das Gericht sagt, das reicht nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Das Problem war bei der Familie nun leider auch, dass die auch nicht vor Gericht kommen wollten. Die mussten mit der Polizei noch geholt werden, damit sie mir als Zeugen zur Verfügung stehen. Das ist natürlich scheiße. Also wenn du denn solche Leute noch nicht mal hast, die dann auch noch denn mit dir gemeinsam denn kämpfen und sagen, ja, wir haben das gesagt und wir sagen das hiermit nochmal aus und geben das auch unter Eidesstatt zu Protokoll und so weiter. Da haben die sich ja mit Händen und Füßen geweigert. Und deswegen lief das für uns völlig katastrophal ab, dieser ganze Prozess.
Verstehe. Was ist mit Radio Bremen jetzt? Warum wollen
genau, die? Ich komme jetzt drauf, genau. Okay. Ich habe einen Bericht gemacht über einen eine Reportage, die von Funk gezeigt wurde. Wie heißt das? Der Kanal Y-Kollektiv.
Ah ja.
Mit dem Titel Infokrieger. Und da wurde halt sozusagen, ja, im Grunde die These aufgestellt, dass es also auf Twitter mehrere rechtsextremistische Influencer gäbe, die also eine solche Macht hätten, dass sie also ganze Landtagswahlen und Wahlen beeinflussen könnten mit dem, was sie da tun. Und das ist totaler Unsinn. Also das sind völlig unwichtige Leute da auf Twitter, weil es ist ja nicht entscheidend, wie oft du irgendwas retweetest. Damit erreichst du ja nicht sozusagen eine große Menge von Leuten, sondern entscheidend ist ja erstmal auch die Followerzahl, die du auf Twitter hast als Kanal. Und das waren beides relativ kleine Twitter-Kanäle von 1 oder 2000 Followern, also völlig überhaupt nicht der Rede wert. Und daraus habe ich dann halt einen Bericht gemacht, wo ich denn das also so ein bisschen aufgedröselt habe und gesagt habe, hier wird also ein Popanz aufgebaut und es bleibt eigentlich nichts über. Das ist totaler Quatsch, der hier erzählt wird. Und dafür habe ich natürlich auch aus dieser Reportage Ausschnitte zeigen müssen, um das zu belegen in Wort und Bild, was ich da meine an der Stelle. Aha. Und das ist jetzt eben der Zankapfel, dass Radio Bremen sagt, ich hätte also gegen Urheberrecht verstoßen. Ah. Ich hätte also hier und da diese Szenen nicht zeigen dürfen. Also es geht gar nicht ums Inhaltliche, es geht nur ums Urheberrecht.
Klingt aber trotzdem ein bisschen wie nachtreten, oder?
Ja, natürlich, man will den Bericht aus dem Netz haben. Das ist auch meine These. Interessant ist, ich bin ja auch von diesem schon bereits erwähnten Never Forget Nikki, der hat mich auch vor Gericht gezogen.
Das ist auch einer. Und da, mein Gott.
Und zwar mit denselben Argumenten gemerkt. Auch da ging es mit dem Urheberrecht. Ich hätte also nicht von ihm Ausschnitte zeigen dürfen. Und das habe ich also zu einem ganz großen Teil gewonnen. Es gab eine Kleinigkeit, wo er sich durchsetzen konnte, aber 90% ging zu meinen Gunsten aus von dem, was das Landgericht Köln da beschlossen hat. Und deswegen, das Landgericht Köln hat natürlich genauso argumentiert, wie wir eben auch argumentieren, dass wir sagen...
Der Typ ist doch 12, der darf doch noch gar nicht klagen. Haben das Mama und Papa dann übernommen? Oder der ist doch nicht volljährig,
ne,
oder?
Nee, doch, der ist schon 20 oder
21. Was? Echt? Krass?
Ja. Und das Landgericht Köln hat eben auch gesagt, es gibt ein Zitatrecht und solange man sozusagen die Ausschnitte zeigt und die zum Thema gehören, also zu dem im Kontext dessen gezeigt werden, was ich gerade zum Thema mache in dem Bericht, dann ist es auch total in Ordnung und total legitim, das zu machen.
Ah, spannend.
Weil wie soll ich sonst das Ganze dokumentieren? Und insofern ist es für uns schon mal ein Vorteil, dass wir diesen Beschluss vom Landgericht Köln haben, den man wunderbar zitieren kann. Jetzt ist es aber schon zweimal verschoben worden wegen Corona-Geschichte in Berlin. Das ist ja Landgericht Berlin, ist das ja wohlgemerkt. Radio Bremen geht nach Berlin, um dort zu klagen. Also nicht in Bremen, wohlgemerkt.
Okay.
Aber jetzt ist der Termin, ist jetzt der 12. März oder der 15. März. Irgendwie sowas ist es jetzt als neuer Termin vorgesehen. Ich hoffe, dass es dann endlich stattfindet.
Ich drücke dir die Daumen, Holger. Ja, wir kommen langsam ans Ende unserer schönen Stunde. Eklas, hast du noch irgendwie eine wichtige Frage auf dem Herzen?
Ja, ich habe noch ein paar Sachen, die kurz abgearbeitet werden können. Vielleicht einfach für potenzielle aktuelle Zuschauer von Massengeschmack oder auch für die Zukunft. Wenn du eins der Formate oder vielleicht eine einzelne Episode empfehlen müsstest, was wär's? Was sollten die Leute sich als erstes angucken, was wirklich ein Highlight ist?
Ja, das ist ja Holger eine gute Frage. Ja, sehr gut, jetzt haben wir ihn endlich.
Erwischt.
Also jetzt von der Mediatheke speziell, oder ist es egal?
Von ganz Massengeschmack.
Ja.
Jetzt haben wir noch alte Sachen.
Siehst du, das, was Ken Jebsen nicht geschafft hat, haben wir jetzt geschafft. Er weiß nicht mehr weiter, ne? Sehr gut.
Naja, das ist ja so viel Tolles, was wir gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So musst du das ja verstehen.
Ja.
Sie sind auch toll Interviewpartner gewesen über die Jahre, ne? Mit Sky Dumont letztens.
Genau, Sky Dumont kam zum Beispiel sehr gut an bei den Leuten, die es geguckt haben, war aber tatsächlich von der Zuschauerzahl eher so mittelmäßig. Also es war, fand ich auch toll, war sehr spannend, was der erzählt hat, aber war jetzt nicht so der große Bringer, sag ich mal. Ne? Ja, also ich finde den schon erwähnten Andrew Onuebo fand ich zum Beispiel sehr spannend in Veto. Das fand ich eine gute Geschichte, weil das auch so mal so eine andere Sicht der Dinge einfach war. Gerade wenn es ein Schwarzer eben auch sagt. Ich habe jetzt vor kurzem die Gabriele Krone Schmalz interviewt, diese ehemalige ARD-Korrespondentin, die fand ich sehr spannend. Ansonsten, wenn Kalkofe war schon mal mehrmals bei uns, das ist auch immer wieder eine große Freude, wenn der da ist. Geiler Typ, genau. Und ja, was die journalistischen Dinge angeht, da habe ich natürlich eine Menge gemacht, eben schon jetzt auch gerade, was die Corona-Berichterstattung angeht oder die Rassismus-Debatte angeht. Also da gibt's viele Sachen, die man da nehmen könnte.
Ja. Hast du noch ein Format im Petto für die Zukunft, was du wirklich wünschen würdest, was vielleicht einfach finanziell nicht umsetzbar ist aktuell oder technisch oder was auch immer?
Sicherlich, natürlich, ja klar. Also wir haben ja mal eine Folge gemacht, Offensio, das war ein Verbraucher-Magazin. Das ist halt sehr aufwendig. Da musst du halt sehr viel Recherche und da musst du auch Interviewpartner haben, um dir auch diese Verbraucherthemen dann auch gut rüberbringen zu können. Das war für uns nicht so richtig, das hat sich nicht gelohnt, es war finanziell einfach zu aufwendig. Aber das ist immer noch nach wie vor ein Thema. Es ist nicht so, dass wir das jetzt völlig ad acta gelegt haben. Ansonsten würde ich natürlich tatsächlich auch gern eine Talkshow machen, wie wir ja schon drüber gesprochen haben, wo tatsächlich zwei sehr gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen und ich dann tatsächlich oder jemand anders tatsächlich nur der Moderator sein muss und nicht sozusagen selber derjenige sein muss, der da jetzt gegen angeht. Aber es ist wahnsinnig schwer. Also ich habe das mal versucht beim schon erwähnten Thema Klimawandel, wo ich ja auch einen Klimaskeptiker zu Gast hatte und ich wirklich versucht habe, aus der seriösen Wissenschaft jemanden zu bekommen, der sich dem gegenübersetzt. Und es wurde immer nur abgesagt mit der Begründung, nein, mit solchen Leuten setzen wir uns nicht an einen Tisch. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber das wäre halt schön, wenn man solch eine kontroverse Talkshow hätte, wo aber eben wirklich eben auch beide Seiten Gäste sind und man nicht als Moderator immer in die Position muss, dass man selber jetzt sozusagen den Gegenpart partout einnehmen muss, sondern man sich selber auf das Moderieren sozusagen beschränken kann.
Ja spannend.
So, viel mehr habe ich nicht mehr.
Ja, perfekt. Ja, Holger, war super. Also ich verfolge dich schon so lange und es ist schön, einfach mal mit dir ein bisschen zu quatschen. Es war echt toll, ja. Auch wenn du wahrscheinlich gar nicht weißt, dass es mich überhaupt gibt. Falls du mal irgendwie einen geilen Talkpartner zum Thema, keine Ahnung, Lehrer, digitale Bildung oder Gaming oder so brauchst, bin ich dein Mann. Ich bin ja auch in der Nähe von Hamburg. Ich komme einfach rüber dann. Du musst nur Bescheid sagen.
Also das Witzige ist tatsächlich, dass ich den Begriff Stevino schon gehört habe. War mir ein Begriff. Ja. Wusste sofort, aha, das kennt man doch. Und ich habe heute, wir haben ja heute Geocaching gedreht, wir waren hier insgesamt 7 Leute und ich habe das nämlich gesagt, ich bin heute Abend noch in einen Podcast eingeladen von Stevino. Und da genau das ist das, was Leute mir gesagt haben, ja, habe ich schon mal gehört, wer war das denn nochmal? Also du bist irgendwie, bist du ein Begriff in gewisser Weise, aber keiner kann dich so
aber konkret. Aber keiner kennt mich.
Keiner könnte jetzt konkret sagen, was du machst und wer du bist und was deine Inhalte sind. Ja, das konnte so keiner sagen.
Holger, das ist ein hartes Stückzahl, ehrlich gesagt.
Ja, ja.
Aber, die Leute haben einfach den Burger damals gesehen. Ja,
aber immerhin ist schon mal der Begriff, dieser Name ist schon mal irgendwie, der ist schon mal eine Marke auf gewisse Weise, weil man hat es schon mal gehört.
Aber keiner weiß, wer es ist. Lustig. Na gut, also, es war toll, dich mal hier zu haben. Ich wünsche dir super viel Erfolg. Irgendwie, ich habe großen Respekt vor Leuten. Vor Leuten, die sich sowas Eigenes aufgebaut haben und ihren Traum leben. Von daher, meinen großen Respekt hast du, auch wenn irgendwie es bestimmt da jemand draußen gibt, der irgendwie da anderer Meinung ist. Und es ist schade, dass man heutzutage immer nur noch irgendwie, wenn man anderer Meinung ist, Leute canceln will oder ja, und alle Rassisten sind. Ist immer so schade. Also ja, wie dem auch sei, danke, dass du da warst.
Also ich bemühe mich immer, den Diskurs zu suchen, wenn Leute mir schreiben oder wenn Leute mir Kommentare senden oder irgendwas. Ich versuche auch immer darauf zu antworten. Also ich versuche auch den Diskurs immer irgendwie am Leben zu halten. Also ja, wenn ihr eine andere Meinung habt und Argumente habt, schreibt es mir einfach, schickt es mir einfach. Ich setze mich gerne damit auseinander.
Für alle, die jetzt nicht aufgepasst haben, wo kann man euer Paywall-Portal, wie findet man das? Mediatheke.de oder was ist das?
Die Domain gibt es auch, aber es ist massengeschmack.tv ist die Adresse unseres Online-Senders.
Alles klar, super. Also jeder, der Bock hat, beim Holger mal reinzugucken, kann bei YouTube anfangen und sich dann hocharbeiten quasi.
Hocharbeiten, genau. Wir haben verschiedene Abo-Stufen. Es gibt sogar richtige Luxus-Abonnenten, die zahlen 50 Euro im Monat. Die kriegen dann noch extra Geschenk nach Hause geschickt und dürfen sich ein Thema einmal im Jahr wünschen für eine Sendung und so weiter. Also die werden dann auch wirklich auf Händen getragen.
So, Massengeschmack Ultras wären das dann quasi, ja?
Ja, das sind die sogenannten Lebemänner und Lebefrauen.
Okay. Massengeschmack Ultras fände ich cooler, aber ihr macht das schon.
Gut. Es gibt einen Twitter-Kanal, der heißt MG Ultras. Den gibt es tatsächlich.
Sehr gut. Gut, dann, wie gesagt, alles Gute dir, hab einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Enclays, auch für
danke
dich.
Danke für die Einladung.
Ja, toller Gast, Enclays, gute Arbeit. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder in unserer Stammformation mit Sascha und Sascha. Und übernächste Woche ist dann Tommy Krapweis da. Also, wir haben ja nur tolle Gäste und sympathische Menschen hier. Danke fürs Reinhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.